Liebe Bibeltagsgemeinde, das war schon interessant, was im Juni durch einige Pressedienste kommuniziert wurde. Vor einigen Wochen ungewöhnliche Bilder, die auch für Aufregung und teilweise Verwirrung in einigen evangelikalen Kreisen sorgten. Besuch beim Papst. Bekannte Vertreter der Evangelikalen gemeinsam mit bekannten Predigern aus der charismatischen Szene und die dann jeder auf seine Weise dafür sorgten, dass auch mit großen Bildern jeweils über die entsprechenden Homepages das ins Land und in die Welt verbreitet wurde. Und auf einem Bild war eben zu sehen der Papst, eingerahmt von Geoff Tunnicliffe, das ist der Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz. Hinter dem Papst steht der Leiter des Butzer-Seminars, Thomas Schirmacher. Er ist auch der Vorsitzende der Theologischen Kommission der Allianz. Und auf der anderen Seite, dieser freundlich lächelnde Amerikaner, ist Kenneth Copeland. Und da ist auch der Grund, warum ich das erzähle. Denn dieses Ereignis rückte Kenneth Copeland wieder neu in den Blickpunkt des Interesses. Wer ist Kenneth Copeland? Er ist seit Jahren ein führender Vertreter der Wort des Glaubensbewegung, und diese Wort des Glaubensbewegung ist wiederum ein Teil der charismatischen Bewegung, eng verknüpft mit der Lehre vom sogenannten Wohlstandsevangelium. Kenneth Copeland hat immer wieder Thesen vertreten, die für eine Vermenschlichung Jesu sprechen. Er sagte beispielsweise, Zitat, warum erklärte Jesus während der 33 Jahre seines Erdenlebens nicht offen, dass er Gott ist? Klammer auf, das stimmt gar nicht, er hat offen erklärt, dass er Gott ist. Aber das ist jedenfalls die Voraussetzung bei Copeland. Aus einem einzigen Grund fährt Copeland fort, er war nicht als Gott auf die Welt gekommen, sondern als Mensch. Das ist eine falsche Alternative, er war sowohl als Gott als auch als Mensch auf die Welt gekommen. Ja, die Vermenschlichung Jesu, auf der anderen Seite die Vergöttlichung des Menschen. An anderer Stelle sagt Kenneth Copeland, Zitat, ihr seid alle Gott, ihr braucht keinen Gott, der in euch lebt, ihr seid selbst einer, ihr seid ein untrennbarer Teil von Gott. Über Jesus hat er an anderer Stelle gesagt, er ging in die Hölle als ein von Dämonen besessener sterblicher Mensch und entstieg ihr als ein Wiedergeborener und Auferweckter. So, Jesus vermenschlicht, der Mensch vergöttlicht und daraus folgt dann, dass der Mensch fast unbegrenzte Möglichkeiten hat, deswegen auch Wort des Glaubens Bewegung, das heißt, der Mensch kann durch das, was er sagt, durch seine Worte eine neue Wirklichkeit schaffen. Das ist ein magisches Verständnis. Zitat Kenneth Copeland, als Gläubiger haben Sie das Recht, im Namen Jesu Befehle zu erteilen. Jedes Mal, wenn Sie auf dem Wort bestehen, befehligen Sie Gott. Zumindest in gewissem Maß. Zitat Ende. Also der gläubige Mensch hat unbegrenzte Möglichkeiten, seine Wünsche und Gedanken zu verwirklichen. Warum lese ich das vor? Wenn Kenneth Copeland recht hätte, dann hätte der Prophet Habakuk alles falsch gemacht. Dann hätte er sich niemals so in seine Situation fügen dürfen, wie wir das gesehen haben. Dann hätte er auch niemals so erschrocken und furchtsam reden dürfen, wie wir das jetzt noch einmal feststellen werden gleich. Dann hätte er mit einem Wort des Glaubens dagegen angehen und der Situation gebieten müssen. Was aber steht am Ende des Buches Habakuk? Sie haben den Text vor sich auf Ihrem grünen Begleitblatt und wir wollen die ersten Verse zunächst lesen. Habakuk 3. Vers 16 und Vers 17. Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass ich heraufziehe über das Volk, das uns angreift, das sind die Chaldäer. Auch wenn der Feigenbaum nicht grünt und kein Gewächs an den Weinstöcken ist, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Und kein Prophet hat den Auftrag oder die Vollmacht, dem mit einem Wort des Glaubens zu gebieten. Diese Sätze, die Habakuk hier schreibt und ganz besonders Vers 16, die wären für jeden Wort des Glaubensvertreter eine Schande. Das ist genau das Gegenteil von jeder Art von Wohlstands- und Erfolgsevangelium. Aber es ist manchmal die Wirklichkeit des echten Glaubens. Es ist deine Wirklichkeit und meine Wirklichkeit. Und wir fragen, wie ist es dazu gekommen? Und was meint Habakuk damit, wenn er sagt, weil ich solches höre? Wir haben den Propheten nun in diesen anderthalb Tagen intensiv begleitet und wir haben mitbekommen, wie er gefühlsmäßig wie in einer Achterbahn hin und her geschüttelt wurde. Am Anfang seines kurzen Buches, da hatte er unsere Frage gestellt. Warum greift Gott nicht ein? Und wie lange lässt er uns warten, bis er handelt? In seinem Volk Israel ging alles drunter und drüber, Unrecht und Gemeinheit konnten sich anscheinend nach Belieben austoben. Und in Habakuks Herzen brannte die Frage, warum lässt Gott das zu? Und wie lange wird er es zulassen? Und schließlich bekam er eine Antwort. Gott sagt, ja, ich werde eingreifen. Allerdings würde Gott eine erstaunliche Methode dabei verwenden. Er sagt, ich schicke die Chaldäer, die aufstrebende Militärmacht jener Jahre. Sie werden mein Volk in meinem Auftrag strafen. Die Chaldäer werden euch aus eurem Land herausreißen und in Babylonien ein Judenghetto aufmachen. Und da werdet ihr sehen, wo ihr hinkommt ohne mich. Und Gottes Antwort war für Habakuk dann eben noch schwerer zu ertragen als Gottes Schweigen. Als Gott eben nicht mehr wartete, sondern sagt, ja, ich werde etwas tun. Ich werde diese Chaldäer schicken. Und da verstand Habakuk die Welt erst recht nicht mehr. Er verstand, und das war viel schlimmer, Gott nicht mehr, wie Gott sich solcher Gerichtswerkzeuge bedienen konnte. Und er fragte und fragte, aber er war bereit, auf Gott zu hören und zu warten, was Gott ihm antworten würde. Dann haben wir gestern gesehen, wie Gott ihm antwortet, wie Gott ihm keine Patentantwort gibt, mit der Habakuks rationales, also gedankliches Problem sofort gelöst wird, aber wie Gott Habakuk durch diese ganze Situation immer näher in die Gemeinschaft mit sich selbst hineinzieht. Und er kann diese schwere Situation ertragen und rückt dadurch Gott näher. Und am Ende, so bekommt Habakuk zu hören, wird alles nochmal gut werden. Da werde ich mein Volk in mein Land zurückbringen. Wer mir vertraut, wird gerettet werden. Jeder Einzelne, der Gerechte, wird durch Glauben leben. Es wird ein gutes Ende geben. Es wird nicht im oberflächlichen, sondern im besten Sinne ein Happy End geben. Aber das liegt noch in der Ferne. Und in dem Augenblick, und das ist wichtig, als Habakuk diese drei Kapitel aufschreibt, da sieht er überhaupt noch nichts, was an ein Happy End erinnern könnte. Bis zum Ende seines Buches. Vielmehr, wenn Gott recht behält, dann muss Habakuk sich jetzt erstmal warm anziehen. Denn dann kommt jetzt erstmal Punkt 1 der Agenda, die Gott ihm genannt hat. Und das heißt, die Chaldäer, die Babylonier werden euer Land zerstören in meinem Auftrag. Wahrscheinlich gegen 605 vor Christus bekommt Habakuk diese Botschaft und circa 15 Jahre später passiert es dann. Und das ist das Spannende, ihr Lieben, an Habakuks Buch. Es endet, bevor alles losgeht, was Gott plant. Wie die Geschichte ausgegangen ist, das erfahren wir aus anderen Geschichtsbüchern, auch aus anderen biblischen Geschichtsbüchern, aber nicht bei Habakuk. Also insofern schließt das Buch Habakuk mit einem Open End, wie wir sagen würden. Als Habakuk den Schreibgriffel aus der Hand legt, da liegt das Drama, das Gott angekündigt hat, noch in seiner ganzen Breite vor ihm. Und das heißt, er steht voll drin in der Spannung. Er steht voll drin in dieser Spannung. Die äußere Situation hat sich noch kein bisschen verändert, als er das Buch abschließt. Die politischen Umstände haben sich noch kein bisschen verändert. Die gesellschaftlichen Umstände, die religiösen Umstände. Es ist alles noch genauso erschreckend wie vorher. Äußerlich, obwohl Gott zu ihm geredet hat. Und innerlich viel geschehen ist mit Habakuk, wie wir auch gestern Abend in der letzten Bibelarbeit von Johannes Flaum gesehen haben. Und wieder ist uns dieser Prophet so nahe, denn auch wir stecken ja in so vielen Spannungen drin. So vielen ungelösten Fragen, so vielen Dingen, die uns Angst machen. Danke. Wenn einer ganz bewusst Christ ist, dankeschön, dann hat er ja immer noch genug Probleme. Und manchmal bekommt er dann noch mehr Probleme, als er vorher hatte. Es gibt Christen, die sind arbeitslos. Es gibt Christen, die werden schwer krank. Es gibt Christen, die kommen mit den Problemen ihrer Familie nicht mehr klar. Es gibt Christen, die verzweifeln an ihrer Gemeinde. Es gibt Christen, die am liebsten alles hinschmeißen wollen. Es gibt Christen, die stehen in der Gefahr, dass die äußeren Umstände so schwierig sind, dass sie ihnen die ganze Freude rauben, dass sie ihren Frieden untergraben, dass sie unsere Gesichter zeichnen und unseren Dienst lähmen. Und so fragen wir bang und gespannt, wie geht es aus bei Habakuk? Und wie hält er diese Spannung aus? Und wie sollen wir diese Spannung aushalten? Denn Habakuks Gott ist unser Gott. Und Habakuks Ende könnte unser Ende sein. Sehen wir also nach in den Schlussversen dieses Buches. Und das Erste, worauf wir hier stoßen, ist die Realität der Furcht. Erstens die Realität der Furcht. Noch einmal lesen wir diese Verse. Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben, aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Auch wenn der Feigenbaum nicht grünt und kein Gewächs an den Weinstöcken ist, der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Habakuk hat Furcht, die Realität der Furcht. Er ist ehrlich genug, darüber zu reden, beziehungsweise darüber zu schreiben, ganz ungeschminkt. Dabei hatten wir Habakuk doch als jemanden kennengelernt, der einen gestärkten Glauben hat. Und zumal nach den 15 Versen von Kapitel 3, die wir gestern gesehen haben, der so fest gegründet ist im Vertrauen zu Gott. Und trotzdem kommen nach Vers 15 nochmal diese Verse 16 und 17. Warum? Dass Gott solches tun wird, was wird Gott tun? Was hat er vor, was hat er gesagt? Er wird erst das Gericht über Israel durch die Babylonier bringen und dann wird er das Gericht über Babylon heraufführen. Spüren wir, was in diesen Sätzen vor sich geht? Furcht, das ist nicht Skepsis. Vers 16, so ein bisschen Skepsis, so ein paar Bedenken, wie wird das möglicherweise werden? Das ist richtige Angst, Angst, die den ganzen Habakuk packt. Und das geht uns doch genauso. Echte Angst, die spielt sich doch nicht nur im Oberstübchen ab. Echte Angst, die erfasst auf den ganzen Körper. Bei jedem ist das ein bisschen anders. Der eine kriegt Herzklopfen, der andere Magenschmerzen. Der dritte Ohrensausen. Kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Schlafstörungen. Das erfasst doch den ganzen Menschen. Weiche Knie, trockener Mund. Das ist die Realität der Furcht. Und so beschreibt Habakuk das hier auch. Obwohl er in engem Kontakt mit Gott steht, hat er diese Furcht. Versteht ihr das? Und das ist ein Trost für uns. Manche Leute stellen sich Christen so vor, das sind die, die verlieren nie die Ruhe. Die sind immer ausgeglichen. Ja, die können, ja gut, zwar gefühlsmäßig auf eine Achterbahnfahrt geschickt werden, aber sie verziehen keine Miene. Immer lächelnd, immer gelassen. Das ist keine christliche Vorstellung. Wissen Sie, wo das herkommt? Das kommt aus der griechischen Philosophie. Das sind die Stoiker. Das ist Stoik. Ja, eine stoische Ruhe, egal was kommt. Immer gelassen der Gefahr ins Angesicht sehen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Bei Habakuk ist es anders. Bei ihm krampft sich wirklich alles zusammen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, sagt der Volksmund. Als Kinder hat uns dieser Satz bestimmt manchmal getröstet. Dreck reinigt den Magen und ein Indianer kennt keinen Schmerz und wir haben gelernt, tapfer zu sein. Ist auch gut so. Aber manche haben dann den Satz draus gemacht, ein Christ kennt keinen Schmerz. Ein Christ muss immer gut drauf sein. Ein Christ, das ist eben das, was Copeland und Konsorten lehren. Ein Christ muss eigentlich immer gesund sein. Ein Christ darf nie Angst haben. Sonst ist mit seinem Glauben irgendwas nicht in Ordnung. Also wo immer die Leute diesen Unsinn herhaben, aus der Bibel mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Die Bibel erzählt von Menschen wie Habakuk oder Abraham oder David oder Paulus, die ein intensives Verhältnis zu Gott hatten und trotzdem manchmal wie von Angst geschüttelt wurden. Das waren keine Stoiker. Und diese Angst war nicht aus der Luft gegriffen, sondern es gab Gründe dafür. Natürlich, man kann der eingebildete Kranke sein und das ist dann auch falsch, wenn man sozusagen sich in einer unnötigen Weise verrückt macht. Und da ist dann mal gut, wenn jemand sagt, ja nun hab dich doch nicht so. Das kann auch mal hilfreich sein. Aber das ist anders motiviert. Dann sagt man nicht, du bist doch ein Christ, du darfst keine Angst haben. Habakuk, vertraut doch darauf, dass Gott am Ende eingreift. Steht doch hier in Vers 16. Die Babylonier werden doch kommen, es wird doch was geschehen. Aber vorher, was wird vorher noch alles sein? Auch bevor Gott die Babylonier besiegt. Vers 17, der Feigenbaum grünt nicht, kein Gewächs an den Weinstöcken. Ertrag des Ölbaums bleibt aus. Das klingt nicht nach Health, Wealth, Prosperity. Nicht nach Reichtum und Erfolg. Israel war eine Nation, die zum großen Teil von der Landwirtschaft und der Viehzucht lebte. Und jetzt geht's an die Existenzgrundlage. Der Lebensunterhalt wird kaputt gehen. Die Feigenbäume und der Weinanbau waren die Spitzenprodukte des Landes. Viehzucht, Schafe, Rinder. Fundamental für die ökonomische Versorgung. Es wird alles kaputt gehen. Das sind Gründe zur Furcht. Der Christ, der arbeitslos wird, der weiß, dass Gott am Ende einen Ausweg hat. Der Christ, der krank wird, der weiß, dass Gott am Ende einen Ausweg hat. Aber er muss da trotzdem erstmal durch. Der Christ, dessen Familie auseinanderbricht, der weiß, dass Gott trotzdem da ist. Und er muss trotzdem erstmal durch. Und was wird sein vorher? Wie wird jemand etwa, der seine Arbeit verliert, finanziell über die Runden kommen? Was wird mit den Kindern werden, mit ihrer Ausbildung? Was wird mit dem lieben Menschen werden, der plötzlich die Krebsdiagnose bekommen hat? Was wird werden? Und Copeland und Konsorten lehren, ein Christ soll eigentlich gesund sein und reich sein. Und Christen sind dazu bestimmt, schon auf dieser Erde in Wohlstand und Erfolg zu schwimmen. Und dazu gehört dann eigentlich auch, Christen haben eigentlich keine Furcht mehr. Und wenn sie doch welche haben, dann glauben sie nicht genug, dann ist irgendwas da nicht in Ordnung. Und dann passieren eben doch Dinge. Einer derer, die mit beim Papst waren jetzt im Juni, Tony Palmer, ist auch ein Vertreter der Pfingstgemeinden, der verunglückte wenige Tage danach beim Motorradunfall tödlich. Christen geht's immer gut. Das ist eine ganz schlimme Irrlehre, weil sie viele Christen in unnötige Zweifel und Verzweiflung getrieben hat. Ich weiß noch, eine junge Mutter, die wir begleitet haben bei einer ganz schwierigen Krebskrankheit und der von Leuten, die es gut gemeint hatten, eine vermeintliche Prophetie gegeben worden war, dass sie gesund werden würde. Und sie hatte nun zu der Not ihres Krebsleidens noch die Angst, dass ihr Glaube krank wäre und kaputt wäre. Und es war so eine Qual für sie, die ihr dadurch zusätzlich zugefügt wurde. Und in Habakuk sehen wir Unglaube und Schwachheit, sei es körperliche Schwachheit oder seelische Schwachheit, das sind zwei verschiedene Dinge. Auch der Apostel Paulus auf dem Höhepunkt seines Dienstes hat von sich geschrieben, was hat er geschrieben? 2. Korinther 7, Vers 5. Von außen Kämpfe und von innen Phoboi, steht da im Griechischen, Ängste. Ich weiß auch von manchen erfahrenen Christen, die ein schweres Krankenlager hatten. Natürlich hat Paulus auch das andere erlebt. Bei der Gefängnisnacht in Philippi, Lobgesänge in der Nacht, das gab's auch. Und da denken Sie an Petrus, den Gefangenen von Herodes Agrippa in Apostelgeschichte 12, der seelenruhig schläft zwischen den beiden Schergen, die ihn bewachen in der Nacht. Das gibt's auch. Aber das ist nicht immer so. Es gibt auch schwache Stunden. Es kann sein, dass in manchen Situationen ein Buddhist oder ein Atheist mit seiner Meditation äußerlich ruhiger ist als der Christ, der daneben sitzt. Das kann sein. Und wenn Sie mal in so einer Klemme stecken, wenn Sie vielleicht jetzt in einer Klemme stecken, wo die Angst Ihnen die Kehle zuschnürt wie Habakuk, dann müssen Sie sich das ganz deutlich sagen lassen, das ist kein Zeichen dafür, dass Gott Sie verlassen hat. Das ist kein Zeichen dafür, dass Ihr Glaube schwach wird. Das ist kein Hinweis darauf, dass in Ihrem Leben eine Schuld stecken muss, eine unbereinigte. Lassen Sie das sich von niemandem einreden, weil die Bibel das wirklich nicht sagt. Die Bibel deckt Schuld in unserem Leben auf. Aber diese Gleichung ist schlichtweg falsch. Wenn du Angst hast, wenn etwas nicht klappt in deinem Leben, dann muss irgendeine unbereinigte Schuld dahinter stecken. Jesus hat uns keine Angstfreiheit auf der Erde garantiert. Wir alle kennen diesen Vers, wenn wir das Neue Testament kennen, aus Johannes 16, Vers 33, wo der Herr sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er fürchtet ihn zwar, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, aber er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und so war es auch bei Habakuk. Das ist die Realität der Furcht, auch bei den Menschen, die zu Jesus gehören. Es gibt genügend Gründe zur Furcht. Es gibt genügend Gründe, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und wir haben das ja auch in dem Lied gehört. Einerseits die wunderschöne Welt, die Gott geschaffen hat. Aber andererseits stimmt auch das andere. Der Mensch ist sehr entstellt, weil er die Sünde wählt. Der Sündenfall hat seine Spuren tief eingegraben in die Wirklichkeit unseres Lebens. Und diese Situation trifft Habakuk umso härter, als er sie nur bedingt versteht. Gut, in Kapitel 2 hat Gott ihm dann eine tiefe Antwort gegeben und ich hoffe, das ist gestern ein bisschen deutlich geworden, wie dauerhaft und verlässlich diese Antwort Gottes ist. Das war auch tröstlich, aber natürlich, er musste diese Antwort auch erstmal verinnerlichen, er musste das erstmal buchstabieren lernen. Das war ja keine billige Patentantwort. Er musste die Wartezeit aushalten. Und so kommt eben zur Realität der Furcht ein zweites, was uns herausfordert. Und das ist die Härte der Frage. Das ist der zweite Punkt, die Härte der Frage. Das haben auch andere Gottesmänner durchlitten. Immer wieder wird diese Härte der Fragen betont, wenn Sie zum Beispiel Psalm von David sich ansehen, Psalm 10 etwa. Da steht: Herr, warum stehst du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not? Die Härte der Fragen. Oder Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Das ist die Härte der Frage. Wir haben diese Härte der Frage bei Hiob kennengelernt. Und Asaf ist ein weiterer Mann aus dem Umfeld Davids, einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, was den Gottesdienst und vor allem die Musik und die Liturgie und die Psalmen im Gottesdienst angeht. Asaf: Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Habakuk in diesen Tagen, wir wissen das nicht, aber es spricht einiges dafür, als das Buch Habakuk entstand, diese drei Kapitel, da hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Psalm studiert. Darin war Habakuks Frage schon 400 Jahre vorher schon mal gestellt worden. Und das ist der Psalm 73. Dort erfährt diese Frage nochmal eine besondere Zuspitzung. Und der Mann, der sie gestellt hat, gehörte, wie gesagt, zu den Kirchenmusikern Davids. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Psalm 73 und Habakuk. Es ist interessant, die Herausgeber der Predigten von Martin Lloyd-Jones haben deswegen ein Buch veröffentlicht. Habakuk und Psalm 73, die Predigten von Lloyd-Jones zu diesen beiden Texten in einem Band. Und sie haben diesen Band unter das Thema gestellt: Faith, Tried and Triumphant. Also der versuchte, der angefochtene und doch triumphierende Glaube. Und das ist in der Tat das, was diese beiden Bücher verbindet, Habakuk und Psalm 73. Der angefochtene Glaube, der aber am Ende dann doch in der Freude triumphiert. Die Warum-Frage. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, Psalm 73 ausgiebig zu studieren. Deswegen habe ich versucht, Ihnen eine Gliederung vom Psalm 73 auf Ihrem Zettel zu präsentieren, mit der Sie zu Hause nochmal in Ruhe diesen Psalm studieren können. Und wir werden für diejenigen, die diese Predigt jetzt nur über das Internet hören, versuchen, das auch zum Download über die Homepage beg-hannover.de zur Verfügung zu stellen. Also der Versuch, eine Linie durch diesen Psalm 73 hindurchzuziehen. Und meine Empfehlung ist, dass Sie das in der kommenden Woche mal in Ruhe, in Ihrer stillen Zeit studieren. Also das haben wir jetzt nicht die Möglichkeit dazu. Aber wir werden doch Habakuk noch besser verstehen, wenn wir einen kurzen Blick auf diesen Psalm 73 werfen. Wo ist da die zugespitzte Frage? In Psalm 73 lautet die Frage: Warum geht es den Gottlosen so gut? Und warum geht es mir, dem Gläubigen, so schlecht? Verstehen Sie, diese Doppelfrage macht die Sache so brisant. Eine der beiden Fragen wäre schon schwierig genug, aber in ihrer Kombination sind sie fast unerträglich. Warum geht es den Gottlosen so gut und mir, dem Gläubigen? Warum habe ich mehr Krankheiten, weniger Geld, weniger Freunde, weniger Erfolg? Schon eine von beiden Fragen, wie gesagt. Aber Vers 13, Psalm 73, Vers 13, das ist eine hammerharte Frage. Was soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Das heißt, was bringt mir meine ganze Frömmigkeit, mein Glaube? Was bringt's? Ja, dann habt's doch viel leichter. Welchen Unterschied macht es denn aus? Und wieder geht es drum, Gerechtigkeit und Geborgenheit. Und beides ist futsch bei Asaf. Das Vertrauen in Gottes Gerechtigkeit und das Wissen um die Geborgenheit bei ihm. Und dann sieht er den Wohlstand der Gottlosen und ihren Stolz und ihre Selbstgerechtigkeit und ihre Anmaßung und ihren Erfolg. Und sie können es sich offensichtlich leisten, Gott zu lästern. Vers 11. Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Das ist dieser Hochmut, der sich einbildet, tun zu dürfen, was man will und doch niemals Konsequenzen zu fürchten. Und dann Vers 12, die Zusammenfassung. Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Boah. Das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Das ist natürlich auch nicht immer so. Aber das ist die Situation, der sich Asaf gegenüber sieht. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Der Ertrag von Saat und Ernte, das Verhältnis scheint völlig durcheinander gekommen zu sein. Und diese Verse hier, das ist eine Mixtur aus Entsetzen, aus Zorn, auch aus Neid wahrscheinlich. Ja, es ist schon klar, die Bibel sagt, dass Gott unsere Tränen zählt. Ich habe dein Gebet gehört, spricht der Herr zu Hiskia in 2. Könige 20,5. Ich habe deine Tränen gesehen. Und David betet in Psalm 56, Vers 9, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Das darfst du wissen, dass Gott deine Tränen zählt. Wir werden später ein Lied singen, dass Gott unsere Tränen zählt. Aber dann macht Gott mit Asaf genau das Gleiche wie 400 Jahre später mit Habakuk. Er zieht Asafs Blick direkt auf sich. Das müssen Sie unbedingt erkennen in diesem Psalm. Er zieht Asafs Blick direkt auf sich. Fast 15 Verse lang hat sich der Beter durch das Problem hindurchgequält, hat die Gedanken hin und her geschoben, hat gegrübelt und spekuliert und nachgedacht und kombiniert, um festzustellen, dass er auf diesem Weg kein bisschen weiterkommt, keinen Zentimeter. Und dann sagt er in Vers 16, das ist wie ein Seufzer der Erschöpfung, so sann ich nach, Vers 16, Psalm 73, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Das war damals der Tempel als Bild für Gottes persönliche Nähe. Und das will Asaf hier sagen. Er will sagen, ich hatte versucht auf eigene Faust, spekulativ, ohne Gottes Offenbarung, mit meinen frommen Gedanken die Situation irgendwie zu klären, irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwie zu bewältigen, mit meinem Verstand den Konflikt zu lösen. Wie viele Versuche hat es nicht gegeben im Laufe der Theologiegeschichte und der Philosophiegeschichte, die sogenannte Theodizee-Frage zu lösen? Wie viele Meter von Büchern sind darüber geschrieben worden? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt ein liebender Gott Leid zu? Was sagt uns das über seine Liebe? Was sagt uns das über seine Macht? Bände lang und manches Interessante. Aber sie sind immer wieder gescheitert zum Schluss. Sie haben das Problem nie gelöst bekommen. Sonst hätte irgendwann man mal aufgehört, darüber noch weitere Bücher schreiben zu müssen. Und die Botschaft von Vers 17 ist die, sie lautet, solange du bei dir selbst stehen bleibst, solange du dich um deine Gedanken drehst, solange du innerweltlich ohne Gott versuchst, das Problem zu lösen, wirst du dich immer im Kreise drehen. Du wirst nie rauskommen aus dem Zirkel dieser Verzweiflung. Du musst ins Heiligtum gehen. Du musst zu Gott selbst gehen. Und das ist es, was bei Habakuk eben der Blick nach oben ist. Was wir gestern gesehen haben, Habakuk findet den Blick nach oben zu Gott. Das Entscheidende am Heiligtum ist ja nicht der besondere Ort oder die feierliche Stimmung oder so, sondern die Person, die der Beter dort trifft. Das ist das Entscheidende. Darum geht's. Natürlich wusste Asaf genauso wie wir, dass Gott nicht an einen Raum gebunden ist. Ist doch klar. Der Tempel ist eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Unser Gottesdienst hier ist eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Eine ganz wichtige, die man nicht auslassen sollte, in keiner Woche auslassen sollte. Aber Gott ist nicht gebunden an eine Veranstaltung oder an einen Raum, sondern es geht um seine Person. Und von jetzt an, das müssen Sie auch, wenn Sie den Psalm studieren, entdecken, spricht Asaf immer im Du, Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Ich klammere mich an dich, ich bleibe, weil du mich festhältst. Und dann geht's weiter, Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das klingt schon fast wie ein Liebeslied. Ich frage nichts nach Himmel und Erde, Hauptsache ich bin bei dir, egal wo du bist, Hauptsache ich bin bei dir. Im Himmel und auf Erden bist du das Wichtigste für mich. Da wird mein Problem nicht vordergründig aufgelöst, aber es gibt eine Lösung. Es gibt keine Auflösung, aber es gibt eine Lösung. Denn du bist da und du hältst mich. Wissen Sie, wir brauchen Gott nicht in erster Linie, damit er uns etwas erklärt, sondern einfach, dass er bei uns ist. Dafür brauchen wir Gott. Dann wird sich auch vieles klären und erklären, aber vor allem, dass er bei uns ist. Ole Hallesby, der Theologieprofessor, hat einmal von seinem Kind erzählt, seinem kleinen Kind, wo er plötzlich merkte, er zog sich ja dann immer in sein Studierzimmer zurück, umgeben von Büchern und schrieb und dachte und arbeitete. Und plötzlich stellt er fest, Mensch, sein kleiner Sohn hockte da unter dem Schreibtisch, hatte sich da reingeschlichen und war einfach da und spielte mit irgendwas. So, und sagte das vielleicht auch noch, Papa, ich will ja nur bei dir sein, ich bin auch ganz leise. Ja, und sagte Hallesby, ist ja klar, wenn er mich so als Vater ansprach, das konnte ich ja gar nicht anders, als ihn da gerne zu lassen. Also einfach die Nähe gesucht. egal, der Vater ist vertieft in seine Bücher, aber er ist da und sitzt da. Und ich bin hier unter seinem Schreibtisch und ich bin ihm nahe. Gott kümmert sich ja sogar noch um uns, wenn wir bei ihm sind. Also darum geht's. Das Leid halten wir nicht dadurch besser durch, dass wir Gott vollständiger verstehen, sondern dadurch, und das will uns Psalm 73 zeigen, dass wir zu ihm flüchten. Er ist ein persönlicher Gott. Er ist der, der seine Hand wirklich über uns hält, real, der da ist. Darum geht's. Und das hat ja auch Habakuk erfahren, wie wir gestern sehen konnten. Und wenn wir dann bei Gott sind, wisst ihr, dann ändert er auch unsere Sichtweise. Dann richtet er auch unser Denken aus. Dann gibt er uns auch eine Weitwinkelperspektive. Und das müsst ihr studieren im Psalm 73, wie Habakuk dann entdeckt, dass es auf das Ende ankommt. Dass die Zielgerade zählt, beziehungsweise der Zielstrich. Und dann sieht er plötzlich, er möchte doch nicht so gern mit den Gottlosen tauschen. Das war eigentlich ziemlich dumm, ne? Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Und da sagt er dann, nee, bitteschön, lieber nicht mit den Gottlosen getauscht. Lieber bei Gott. Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Das ist ihr Ziel. Also, wenn wir auf die Zielgerade sehen und dann nochmal in Vers 27, denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Das ist ihr Ende. Mit denen will ich doch nicht tauschen, ich bin doch nicht blöd. Ja, er merkt plötzlich, wie töricht das war. Wie dumm. Und genau in diese Richtung hat Gott auch den Blick des Habakuk geschoben. Er hat gesagt, sieh auf das Ende, sieh auf das Ziel. Und diesen Weitblick hat Paulus gehabt, als er in Römer 8, Vers 18 sagt, die Leiden dieser Zeit, und das sind die Leiden, die wir sehen, die Leiden dieser Zeit, die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also dieser noch unsichtbaren Herrlichkeit. Aber das ist ein Klacks dagegen, sagt Paulus. So schwer es mir jetzt fehlt, das zu ertragen. Römer 8, Vers 18. Oder in dem Text, den Bruder Otto uns vorgelesen hat, unsere Trübsal ist zeitlich. Trübsal ist Trübsal, aber zeitlich, das heißt vergänglich. Und was der Herr uns schenkt, ist ewig. Luther sagt, wir brauchen diesen Blick, Zitat, das ist des Glaubens Eigenschaft. Sehen, was keiner sieht und nicht gebannt auf das sehen, was jeder sieht. Genau das ist es. Der Glaube sieht das, was keiner sonst sieht. Nämlich, dass da ein lebendiger Gott ist, der mich festhält und der ist gut mit denen macht, die ihm vertrauen. Und der Glaube sieht nicht gebannt auf das, was jeder sieht. Auf das, was jeder sieht. Die Gefahr, die schlimme Diagnose, das zur Neige gehende Konto, die ganzen scheiternden menschlichen Pläne. Sondern das ist das Glaubenseigenschaft, dass er sieht, was keiner sieht, nämlich Gott, der da ist. Lass dich nicht bannen. Du, lass dich nicht lähmen, sagt Psalm 73, von dem, was gerade um dich herum passiert im Moment. Lass dich davon nicht gefangen nehmen. Ja, das ist bedrohlich, das ist wahr. Und es gibt genügend Gründe zur Furcht. Und die darfst du auch aussprechen. Und da darfst du dich auch ausweinen. Und da darfst du auch zu deinen Mitchristen gehen und sagen, bitte bete mit mir. Und ich schaff's nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Und da kannst du auch heulen und deine ganze Angst notfalls auch rausschreien. Aber das ist alles nicht so stark und nicht so mächtig, wie es dir gerade erscheint. Das darfst du nie vergessen. Und die Glaubensväter haben dann das so schön lateinisch formuliert, sie haben gesagt, nubiculum est transibit. Es ist ein Wölkchen, es geht vorüber. Nubiculum est transibit. Schmiege dich eng an deinen Herrn. Schön und gut kann einer einwenden, aber riecht das nicht ein bisschen nach Vertröstung auf das Jenseits? Kann man mit diesem Blick nach vorn den Druck der Gegenwart aushalten, ohne daran zu zerbrechen? Und es ist, als hätte Asaf diese Frage geahnt. Und er ruft uns ein dreifach kräftiges Ja entgegen. Ja, du kannst aushalten. Es stimmt ja gar nicht, dass Psalm 73 nur in die Zukunft blickt. Stimmt ja gar nicht. Sie werden das ja lesen, diese Freunde, werden Sie es sehen. Hier in Vers 26 steht, so bist du Gott doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Heil. Alle Zeit. Nicht erst in der Zukunft, alle Zeit ist auch jetzt. Und du hältst mich bei meiner rechten Hand. Die rechte Hand steht für das Handeln des Menschen, weil der Mensch in der Regel Rechtshänder ist. Das heißt, du beschützt mich in meinen täglichen Aufgaben, mitten im Alltag. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, wenn ich meine Texte schreibe oder wenn ich den Hammer betätige oder an irgendwelchen Schrauben drehe. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du beschützt meinen Alltag. Und die rechte Seite ist die Ehrenseite des Menschen. Also deswegen lässt ein höflicher Mann ja seine Frau auch in der Regel rechts gehen. Das normalerweise ist das so, zumindest wenn Sie das noch so ein bisschen so wissen. Der Herr geht links, die Dame rechts. So, das ist die Ehrenseite. Meine Frau darf an meiner Ehrenseite stehen. Sie ist zwar meine bessere Hälfte, aber sie darf an meiner besseren Seite gehen. Ja? Und das heißt, du schützt meine Ehre, heißt das. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Mein Handeln schützt du, meine Ehre schützt du. Du hältst und beschützt mich und du führst mich. Du leitest mich, Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat. Das heißt, auch das Leid, das du zurzeit zulässt, ist ein Teil deines Masterplans mit meinem Leben. Ich bin keinem blinden Zufall ausgeliefert, ich bin auch keinen politischen Machtkonstellationen ausgeliefert, sondern mein Leben gehört dir. Und auch hinter dem Schweren, das ich momentan nicht verstehe, Herr, steht deine gute Absicht mit meinem Leben. Du leitest mich nach deinem Rat. Und diese Gewissheit hat John Bunyan durch unendlich viel Leiden hindurchgetragen. Das ist oft gar nicht so bekannt, dass John Bunyan, dieser puritanische Prediger, der hat ja die Pilgerreise geschrieben. Das ist bekannt. Aber nur wenige wissen, wie viel unendlich viel Schweres er durchgemacht hat. 12 Jahre Gefängnis von 1660 bis 1672, weil er sich weigerte, das Evangelium zu verschweigen. 12 Jahre Gefängnis. Er war von Haus aus Metallarbeiter und ist dann nach seiner Bekehrung zu einem der einflussreichsten Prediger Englands geworden. Und als sie ihn dann inhaftierten, wurde er von seiner geliebten Frau und 4 Kindern getrennt. Die älteste Tochter Mary war blind geboren und brauchte besonders seine Hilfe. Als ihr Vater ins Gefängnis kam, war sie gerade mal 10 Jahre alt. Und Bunyan hat unter der Trennung schrecklich gelitten. Er hat mal gesagt, die Trennung von meiner Frau und den armen Kindern war für mich oft so, als risse man mir das Fleisch von den Knochen. Nicht nur, weil ich sie, dieses große Geschenk, zu sehr liebe, sondern weil ich auch oft daran denken muss, wie sehr meine arme Familie unter den Nöten und den Sorgen leiden muss, wenn wir getrennt sind. Besonders aber dachte ich an mein armes, blindes Kind, das mir mehr als alle anderen auf der Seele lag. Oh, wenn ich an das ganze Elend denke, das meinem blinden Kind zustoßen kann, dann zerreißt es mir das Herz. Und dennoch wurde Bunyan immer wieder gewiss, dass auch dieses Leid zu Gottes liebevoller Führung dazu gehörte. Das hat Gott ihm geschenkt, dass er ihm so vertrauen konnte. Das geht über unsere menschlichen Kräfte, denke ich. Und dann hat Bunyan extra ein Buch für Leidende geschrieben. Er hat sozusagen seine eigene Erfahrung gewissermaßen anderen nützlich machen wollen. Und in diesem Buch Ratschläge für Leidende schreibt Bunyan: Wenn der Wind anfängt zu wehen, dann merken wir, dass wir sinken. Doch sollte uns nicht auch das zum Guten dienen? Ohne das Wirken der Hand Gottes in unserem Leben können wir nicht leben. Wir würden mit Sünde überwuchert sein, wenn wir nicht auch durch manche Winter gehen müssten. Man sagt, dass in manchen Ländern Bäume wachsen, die keine Frucht tragen, weil es dort keine Winter gibt. Verstehen Sie, wir brauchen die Winter auch zum Wachsen, um enger an den Herrn heranzurücken. Und so ähnlich bezeugt es Psalm 73. Er sagt, du leitest mich alle Zeit nach deinem Rat. Du hältst mich alle Zeit bei meiner rechten Hand. Und so wird, wie es dann unsere Überschrift sagt, zu unserer Predigt heute Morgen, der Glaube wetterfest. Zwischen Furcht und Freude wird der wetterfest. Wir sind trotz unserer Vergänglichkeit unendlich geborgen. Und da haben wir es wieder, Gerechtigkeit und Geborgenheit. Die Asafs dieser Welt und die Habakuks dieser Welt und die Jesusleute von den Bibeltagen, die dürfen das wissen. Du hältst mich, Herr, du hältst mich heute fest und du holst mich einmal heim. Und deshalb kann auch die härteste Frage uns am Ende nicht einschüchtern. Sie macht uns Angst, ja. Sie tut uns weh, das ist wahr. Aber sie verliert ihr bedrohendes Gewicht, wenn du in seiner Nähe bist. Und am Ende steht nicht die Lähmung, sondern die Freiheit. Und darum ist es kein Wunder, dass Psalm 73 auf einem völlig anderen Ton endet, als er begonnen hat. Nämlich auf dem Ton der Freude. Wisst ihr, wie der letzte Vers von Psalm 73 lautet: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist die Freude und die Freude drängt zum Weitersagen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. So, und jetzt gehen wir zum Schluss wieder zurück zu unserem Habakuk. Und wir fragen gespannt, ist es auch bei ihm so ausgegangen? Hat er die Härte der Frage auch überwunden? Auf welchem Ton endet Habakuk? Wir erinnern uns an die Verse 16 und 17. Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass ich heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Und dann diese ganze Problematik mit der zerstörten Landwirtschaft und den zugrunde gegangenen Lebensgrundlagen und der ganzen ökonomischen Basis dieses Landes. Und dann kommt das Momentum. Dann kommt der Umschlag. Und jetzt gehen wir ganz runter auf unserem Zettel zu Habakuk 3, Vers 18 und 19. Und das schließt wirklich unmittelbar an die vorherigen Verse an. Also es ist nicht jetzt manipuliert, dass da noch irgendwelche Verse dazwischen rausgestrichen worden sind, sondern das schließt wirklich unmittelbar so an. Da sagt er, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. So, bei Habakuk können wir am Ende zuschauen, wie er diesen Weg zur Freude findet. Und wir wollen ihm jetzt auf den letzten Metern dabei gern hinterhergehen und kommen zu unserem letzten Punkt. Erstens die Realität der Furcht, zweitens die Härte der Frage und drittens, kurz zum Schluss, der Weg zur Freude. Sehen Sie, und das ist auch die Erfahrung, die Gottes Leute immer wieder machen, dieses Aber. Aber er hält mich. Martin Lloyd-Jones hat diesen Satz ja geprägt, praise God for the buts of the Bible, also preise Gott, danke Gott für die Abers in der Bibel. Und hier ist so ein But of the Bible, hier ist so ein Aber. Ja, jetzt kommen die Gründe zur Freude. Und wir haben immer gesehen, und das werden wir zum Schluss auch nochmal festhalten, Habakuk ist ein argumentativer Prophet. Und so macht er es auch hier. Er macht jetzt nicht irgendeinen emotionalen Salto Mortale, so nach dem Motto, aber ich freue mich trotzdem. Das wäre wirklich nur lächerlich. Er reißt sich auch nicht psychologisch zusammen. Ich muss mal ganz kurz meine Tempotaschentücher suchen. So. Das ist mein Arbeitsmetier hier vorne. So. Das macht er also auch nicht. Er reißt sich nicht zu positivem Denken zusammen. Er zwingt sich nicht psychologisch zur Selbstbeherrschung, sondern er gibt Gründe an. Er gibt Gründe an für seine Freude. Und das ist die Erfahrung, die Gottes Leute immer wieder gemacht haben. Daniel in der Löwengrube, Paulus im Sicherheitstrakt des Philippi-Gefängnisses, Petrus im Knast des Herodes von Agrippa. Oder jener chinesische Christ, der das in den 80er Jahren beim christlichen Kongress in Manila erzählt hat, wie er während der Kulturrevolution in ein Arbeitslager gesteckt worden war, wegen seines Glaubens an Jesus. Und dort hat er dann den anderen Gefangenen natürlich von Jesus erzählt. Er konnte nicht schweigen und zur Strafe bekam er dann eine Sonderbehandlung. Er musste in die Jauchegrube. Und er musste dort tagelang in der Jauche stehen und sie herausschaufeln. Und wissen Sie, was er darüber gesagt hat? Er hat gesagt, dort war ich ganz allein. Dort konnte mich niemand hören. Dort konnte ich laut beten und singen und Bibelverse aufsagen. Wüssten Sie, wenn Sie in der Jauchegrube wären, was Sie aufsagen, singen und beten sollen? Er sagt, es war sonst alles verboten. Überall durfte man es nicht. Aber hier an diesem grässlichen Ort, da war es erlaubt. Und deshalb war ich gern an diesem grässlichen Ort, denn dort bin ich meinem Herrn begegnet. Welche Gründe konnte dieser chinesische Glaubensbruder für seine Freude anführen? Wenn das nicht nur so eine religiöse Übersprungshandlung war. Welche Gründe haben Habakuk dazu getrieben, sein Buch mit überschäumender Freude zu beenden, obwohl um ihn herum alles finster war? Das ist ja noch 605, wo er das schreibt. Welche Gründe könnte es für uns geben, froh heute Mittag dann wieder nach Hause zu fahren, froh morgen früh sogar am Montag wieder anzufangen? Habakuk macht uns ein Abschiedsgeschenk. Und er zeigt uns seine Freudengründe. Und der erste und wichtigste Freudengrund ist Gott selbst. Und das müssen Sie unbedingt hier in diesem Text entdecken. Er sagt, ich will mich freuen des Herrn. Ich freue mich über ihn, darüber will ich mich freuen. Über Gott selbst, dass er da ist, dass er handelt. Also der Angelhaken für Habakuks Freude ist Gott als Person. Das ist das Entscheidende. Und hier steht wieder Yahweh, also dieser persönliche Eigenname, der eigentlich bedeutet, ich bin treu. Und wer Habakuk kennengelernt hat, der wundert sich jetzt nicht, denn Habakuk kennt Gott ganz genau. Habakuk weiß, dass Gott heilig ist, dass er erschreckend heilig ist, dass er absolute Macht hat, dass er in die Geschichte eingreift, dass er das immer wieder bewiesen hat. Und er greift nicht nur ein, sondern er ist der Herr der Geschichte. Das hatten wir gestern auch gesehen. Wir können jetzt schön nochmal alles zusammenfassen gewissermaßen. History is his story. Die Geschichte ist Gottes Geschichte, seine Geschichte. Und Habakuk weiß noch mehr. Er weiß, Gott macht alle seine Versprechen wahr. Und zu dem Zeitpunkt, ihr Lieben, dauert Israels Geschichte schon gut 1000 Jahre. Da hat Gott schon viele Verheißungen eingelöst. Und wir haben noch 2000 Jahre länger Zeit, Gottes Treue zu studieren und all die Verheißungen, die sich dann in Jesus erfüllt haben. Wir haben noch eine so viel längere Treuegeschichte Gottes, die wir Schritt für Schritt nachvollziehen können, die Bibel neben die anderen Geschichtsbücher legen und sehen, wie Gott das getan hat. Und wenn alles andere Trauer und Angst und Schrecken ist, ich will mich freuen in dem Herrn. Das ist meine Freude, dass ich den lebendigen Gott kennen darf, dass ich persönlich mit ihm verbunden sein darf, dass ich wissen darf, er ist mein Gott. und dass ich wissen darf, mein Leben liegt in seiner Hand. Wissen Sie, für den Chinesen der Jauchegrube war das Grund genug, dass er Gott dort hatte. Wie es dem Kind von Ole Hallesby gereicht hat, dass der Papa da am Schreibtisch saß, in Ruf und Hörnähe. Der Chinese in der Jauchegrube, der wusste nicht, wann er wieder rauskäme. Und wissen Sie, der Gestank und der Ekel war mit Gott genauso schlimm wie ohne ihn. Da wehte jetzt nicht plötzlich ein Duft von 4711 durch die Jauchegrube. Wird zumindest nicht berichtet. Das war schon, das muss ziemlich eklig gewesen sein. Aber er hatte ihn. Er hatte ihn selbst. Und das war Grund genug zur Freude. Augustin, der Kirchenvater, hat es so gesagt. Er hat gesagt, das ist die Freude, die die Gottlosen nicht kennen, sondern nur die, die dich verehren, deren Freude du selber bist. Du kannst dich auf Gott verlassen. Hast du schon mal darüber gejubelt, dass er der Schöpfer des Universums sich um dich kümmert? Bist du schon mal darüber unruhig geworden, dass er sagt, ich habe dich in meine Hände eingezeichnet? Dein Leben ist vor mir. Ich kenne deinen Namen. Ich weiß deine ganze Geschichte und ich habe dich lieb. Klar, wir freuen uns auch über Gottes Gaben. Und es ist auch richtig, wir sollen Gott auch für all die guten Gaben, die er uns schenkt, danken. Für Gesundheit und Wohlstand und unsere Familie und leckeres Essen und was weiß ich alles, schöne Musik. Aber Habakuk ist in einer Situation, wo er diese Gaben nicht mehr hat, verstehen Sie? Und da merkt er, es gibt einen viel tieferen Grund, einen viel sichereren Grund für meine Freude und das ist er selbst. Wer seiner Liebsten Rosen schenkt, der wäre sicherlich enttäuscht, wenn die Liebste vor lauter Freude über die Rosen den vergessen würde, der sie ihr geschenkt hat. Stellen Sie sich vor, sie umfasst diesen Strauß. Na doch, ist das schön. Ach, eigentlich brauche ich dich heute gar nicht mehr. Ne? Kannst du mir zur Arbeit gehen? Ich freue mich so sehr an deinem Sträußchen. We will meet irgendwann. Also, nein, man will dann doch, dass sie die Rosen beiseite schmeißt und einem um den Hals fällt. Das ist ja eigentlich das Ziel, das man mit den Rosen verfolgt. So ähnlich wenigstens. Gut, die Rosen hat sie nicht immer, die verblühen, aber mich hat sie immer. Ne? Von mir hat sie auch mehr als von den Rosen. Das Ziel ist doch die Freude über mich, die Liebe zu mir. Ich will mich freuen in dem Herrn, das ist Habakuks erster Freudengrund. Und daran hängen dann all die anderen Freudengründe. Das nächste ist, ich will mich freuen über Gottes Heil. Ich will wie sagt er hier? Ich will fröhlich sein in Gott, meinem Heil, also über Gott selbst und über sein Heil. Er verspricht mir kein leichtes Leben, aber er verspricht mir das Heil. Er verspricht mir, dass er mich rettet auf ewig, dass er mich nie aus der Hand lässt. Er sagt nicht, dass ich in diesen 40 bis 80 Jahren reich, gesund, unbeschwert und erfolgreich werde. Aber er sagt, dass ich meine Ewigkeit bei ihm verbringen werde und dass er mich bis dahin keine Sekunde mehr aus den Augen und aus den Händen lassen wird. Das sagt er, mein Heil. Er selbst, mein Heil. Darüber jubelt Habakuk. Und dann das Dritte, worüber er sich freut, Gottes Kraft. Also von wegen, dass das eine Vertröstung auf die Zukunft ist, könnte ja leicht dieser Vorwurf kommen, ne? Das ist ja weltfremd und das Heil, da weiß man ja gar nicht, ob das überhaupt kommt und so. Der Gott, den ich nicht sehe, das Heil, das ich nicht anfassen kann. Nee, sagt Habakuk, ich will mich auch freuen über Gottes Kraft. Der Herr ist meine Kraft. Und das heißt, selbst wenn alle menschlichen sichtbaren Kraftquellen verstopft und abgeschnitten sind, wenn meine Gesundheit abgeschnitten wird, meine Arbeitskraft abgeschnitten wird, mein Einfluss, mein Geld, meine starken Freunde, meine Energie, wenn alles weg ist, er ist meine Kraft, er bringt mich durch. Er gibt mir das ewige Heil und er gibt mir genug Kraft bis zum Ziel, dass ich nicht vorher einknicke. Und er gibt mir auch die Kraft, dass ich auch in Spannungszeiten für ihn brauchbar sein kann, dass er mich nicht loslässt. Ich habe das neulich in der Gemeinde schon erzählt. Vor kurzem einen Anruf von lieben Geschwistern aus Bremen bekommen habe, wo der Mann die Diagnose bekam, er wird in einem Jahr wahrscheinlich schon im Himmel sein. Er hat einen schweren Lungentumor, schon deutlich über 80 Jahre alt. Und wie er mich getröstet hat am Telefon und gesagt, das ist der nächste Schritt. Es geht nach Hause. Wir gucken nicht zurück. Irgendetwas ist immer der Anlass, dass der Schritt dann kommt. Und wir gehen voran. Und der Herr führt uns und er trägt uns. Gott gibt mir Kraft. Gott ist meine Kraft. Das ist noch was anderes, das ist noch mehr. Nicht nur Gott gibt mir Kraft, sondern er ist meine Kraft. Das ist nicht nur wie so ein Zaubertrunk bei Asterix, sondern das ist seine Nähe, die mich trägt und die mich hält jeden Tag. Er ist bei mir, noch unsichtbar. Das sagt ja auch Paulus. Wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Aber er ist da, es ist wirklich, es ist real. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, das ist wirklich. Und so konnte Habakuk diese Spannungssituation aushalten und so ist der Chinese in der Jauchegrube nicht gescheitert. Und du wirst auch nicht scheitern. Schauen Sie, als der in der Jauchegrube stand, da war kein Mensch mehr da, da war kein Mitchrist da, da war keine Gemeinde mehr da. Die Gemeinde hat sich ja für den gebetet. Aber Gott war da. Gottes Kraft war da. Gott mit seiner Kraft war da. Und darum, ihr Lieben, hüten wir uns davor, auf irgendwelche anderen Kräfte zu setzen und uns zu verlassen als auf den Herrn. Hüten wir uns davor, uns an Menschen zu hängen. Wir brauchen einander. Wir sollen einander dienen. Gott kann uns einander auch durcheinander helfen und will das auch tun. Und wir sollen uns gegenseitig tragen in der Gemeinde. Und wir sollen an unseren Leiden auch gegenseitig Anteil nehmen. Und wir müssen auch wissen untereinander, dass wir füreinander da sind und dass keiner mit seinen Tränen alleine bleiben darf. Das ist auch vom Herrn so gewollt. Aber das alles ist nur möglich, weil und wenn er uns das schenkt. Und diese letzte Strecke ist sowieso nur der Herr in der Lage mitzugehen und immer da zu sein. Ich will mich freuen in Gottes Kraft. Und dann das Letzte, und dann sind wir durch diesen Text. Ein letzter Grund zur Freude: Gott selbst, Gottes Heil, Gottes Kraft, Gottes Führung. Schauen Sie, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Habakuk weiß, es kommen jetzt schlimme Zeiten. Es wird jetzt durch harte Kämpfe gehen, möglicherweise auch durch Zeiten persönlicher Bedrohung. Paulus sagt, Kampf von außen, Furcht von innen. Aber Gott wird mich führen. Haben Sie schon mal einen Hirsch im Gebirge beobachtet? Ja, der läuft schnell und elegant, auch auf ganz abschüssigen, steinigen Wegen. Wir hätten uns schon 5-mal die Beine gebrochen und der ist immer noch elegant. Und das will Habakuk sagen, Gottes Führung macht mich sicher. Ich muss über manche Klippe rüber und in menschlicher Hinsicht werde ich manchmal ganz schön purzeln und stolpern, aber er macht mich wie ein Hirsch im Gebirge. Es wird alles gut. Gottes Führung macht mich sicher und sie macht mich am Ende auch siegreich. Er wird mich über die Höhen führen. Er wird mich über die Höhen führen, was heißt das? Die Höhen tauchen im Alten Testament oft auf als ein Bild des Triumphs, des Sieges. Das ist eigentlich ein Bild aus dem Militärzusammenhang. Wenn jemand ein Land erobert und einnimmt, dann kann er über die Höhen dieses Landes gehen. Das heißt, er kontrolliert das Land. Er hat alles völlig unter seiner Kontrolle. Und Habakuk sagt, so führst du mich. Du gibst mir die Sicherheit des Hirschen im Gebirge. Und du führst mich auf die Höhen. Du wirst es schenken, dass am Ende alles gut geht. Am Ende werden wir alles überwinden, was die Mächte der Welt uns entgegenstellen. Am Ende werden wir durch Gott alles unter Kontrolle haben, was uns jetzt noch Angst macht. Der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, sagt Paulus in Philipper 1, Vers 6, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Ja, es gibt noch genügend Gründe zur Furcht. Es kann passieren, dass wir in der Jauchegrube landen wie der Chinese. Es kann passieren, dass unsere Pläne, auch unsere frommen Pläne, durchkreuzt werden. Es wird immer wieder Gründe zum Fürchten geben. Aber die Freudengründe bleiben stärker. Gottes Führung, Gottes Kraft, Gottes Heil, Gott selbst. Und wissen Sie warum? Diese Furchtgründe, die haben alle irgendwas mit den Umständen zu tun. Mit anderen Menschen, mit sich wandelnden äußeren Umständen. Aber die Furchtgründe sind vergänglich. Sogar der Tod ist vergänglich. Und deshalb für Gott besiegbar. Die Freudengründe aber, die liegen in Gott selbst. Und deshalb sind sie unvergänglich. Deshalb sind sie ewig. Und deswegen sind die Gründe zur Freude 1000-mal fester und unzerbrechlicher und unzerstörbar als all die Gründe zur Furcht. Und damit wir das noch besser begreifen, dass wir Gott selbst brauchen, ist er uns selbst noch näher gekommen. Hat er sich selbst sichtbar gemacht hier auf der Erde, hat er sich selbst in die Krippe gelegt. Ist er selbst am Kreuz für unsere Schuld gestorben, um die Strafe für uns zu tragen. Und hat er sich selbst mächtig gezeigt als der Auferstandene. Und deswegen, wenn du ihn hast, wenn du Jesus hast, Jesus ist der Zugang, Jesus ist das Nadelöhr. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin die Tür zur Rettung zum Vaterhaus. Wenn du ihn hast, dann hast du all das, was hier so hell vor uns aufleuchten darf in diesen letzten Versen, hast du Jesus. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Es gibt genug Gründe zur Furcht, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gut, wer mit Jesus nichts anfangen kann, und das ist ja ein guter Test, wie reagieren Sie auf diesen Vers, wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wer mit Jesus nichts anfangen kann, der sagt, ja, was hilft den Jüngern, dass Jesus die Welt überwunden hat? Was hilft mir, dass Jesus die Welt überwunden hat? Aber wer Jesus kennt, Für den ist dieser Satz der Schlüssel zur Freude. Weil er weiß, ich gehöre ihm. Ich hocke dort geborgen unter seinem Schreibtisch. Und er lässt mich nicht los. Und egal was passiert, er bringt mich immer durch. Und mein Leben läuft nicht auf ein Open End hinaus, sondern auf ein Happy End. Denn er kommt zum Ziel. Er ist unbesiegbar. Euren Körper können sie töten, euren guten Ruf können sie kaputt machen. Eure Häuser können sie plündern, eure Bankkonten können sie enteignen. Eure besten Freunde können sie bestechen und gegen euch aufbringen. Sie können euch äußerlich das Leben zur Jauchegrube machen. Aber den Grund eurer Freude, den können sie euch niemals, niemals nehmen. Unser Herr behält das Steuer des Lebens fest in der Hand. Er führet dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er sorgt dafür, dass alles, was in deinem Leben und in meinem Leben passieren kann, letztlich zu unserem Besten dienen muss. Er sorgt dafür. Es ist an uns, uns zu ihm zu flüchten, uns in seine Arme zu werfen. Habakuk, haben wir gesehen, ist vor allem passiv zu verstehen. Die Übersetzung, umarmt werden von Gott, das war seine Sicherheit. Und darum schließe ich diese Bibeltage mit einem alten, bekannten Lied, das viele von Ihnen auch kennen und das schon für viele Christen ein großer, großer Trost geworden ist. Und das im Grunde genommen diese ganze Gewissheit von Habakuk nochmal zusammenfasst. Das ist nicht nur ein schöner Vergleich, der hier entfaltet wird, sondern das beruht auf einem Versprechen, das Gott uns persönlich gegeben hat. Dass er gesagt hat, egal, ich mache alles gut. Entscheidend ist, dass du bei mir bist. Entscheidend ist, dass du von mir umklammert wirst. Egal, worauf du nächste Woche zugehst, flüchte dich zu mir. Ich halte dich schon fest. Habakuk wird umarmt. Und auch wenn die Kraft seiner eigenen Arme erlahmt und wenn die Muskeln schwächer werden, er wird umarmt. Und der Herr fasst ihn ganz fest und sicher an. Und er führt sein Leben. Und er orchestriert alle Entwicklungen seines Lebens so, dass es am Ende hundertprozentig gut wird. Denn Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster, also ein Webmuster, wohl gefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt. Doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allem zu bereiten, für mich des Himmels Lichtgewand. Auch dunkle Fäden, eingebunden, flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden, dann bete ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch raue Fäden spinnt, den goldenen Faden ich doch sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allem leuchtet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag verronnen, mein Sterbetag, von Gott gewollt? Dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelchören nach letzter durchgekämpfter Nacht, dem großen Meister dort zu ehren. Ja, du hast alles wohl gemacht. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Herr, so wollen wir aus diesen Bibeltagen hinausgehen. Herr, dass wir uns auf dich verlassen und dass wir in deiner Freude leben. Herr, dass das nicht etwas ist, was wir uns gefühlsmäßig irgendwie abzwingen müssten, zu dem wir uns emotional manipulieren müssten. Herr, sondern dass das einfach das Ruhen ist in deiner Fürsorge, in deiner Treue, Herr, dass wir umarmt werden von dir. Und darum wollen wir dich bitten und wir vertrauen auf, weil du es verheißen hast, dass jeder von uns in deiner Umarmung in die neue Woche hineingehen darf. Herr, du weißt, mit welchen Gedanken und Sorgen oder auch Hoffnungen und Plänen wir hierher gekommen sind. Herr, und du weißt viel besser als wir, was uns erwartet, in dem, was jetzt wieder vor einem jeden liegt. Herr, danke, dass du unendlich treu bist. Und dass wir darin hundertprozentig geborgen sind. Und dass du auch versprochen hast, dass du keinem mehr zumutest, als er tragen kann. So verlassen wir uns auf dich, Herr. Und wenn unser Glaube, wie Luther gesagt hat, kracht und knirscht und seine eigene Begrenztheit und Schwachheit spürt, Herr, danke, dass du immer stärker bist und dass du immer da bist. Wir danken dir, dass du uns wirklich lieb hast. Und wir beten dich an, allmächtiger Gott und Vater. Und danke, Jesus, dass du der Sohn Gottes, dass du, der du selber Gott bist, durch dein Sterben am Kreuz von Golgatha, als du unsere Strafe getragen hast, den Weg frei gemacht hast und dass du uns nie mehr loslassen wirst. Amen.